auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Eine neue Woche mit nur Golf hier auf meinsportpodcast.de und wir sprechen an diesem Wochenende oder wenn wir über dieses Wochenende sprechen, über Comeback-Siege. Danny Willett, der hat seine Durststrecke seit dem Masters 2016 gewonnen, hat sich in Dubai bei der DP World Tour Championship durchgesetzt, endlich mal wieder gewonnen, war entsprechend sprachlos, hören wir gleich. Charles Howell, der Dritte, der hat fast 12 Jahre gebraucht, um mal wieder einen Erfolg einzufahren auf der PGA Tour. Und Lexi Thompson, bei der war es nicht so lang, aber die hat ein ziemlich schwieriges Jahr durchgemacht und jetzt dann tatsächlich zum Ausklang des Jahres bei der CME Group Tour Championship wieder zugeschlagen. Das alles und noch viel mehr zum Golf an diesem Wochenende in den letzten 4 Tagen mit unserer Expertin Desiree Wolf und mir mit Malte Asmus. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir blicken als erstes zur DP World Tour Championship, würde ich sagen, nach Dubai und schauen tatsächlich mal auf das, was Danny Willett da gemacht hat. Der hat sich durchgesetzt. Der hat nach April 2016 so lange warten müssen, bis es wieder geklappt hat. Am gestrigen Tag war es soweit. Danny Willett gewinnt mit minus 18 die DP World Tour Championship. 2 Schläge vor Matt Wallace und Patrick Reed, die sich diesen 2. Platz dort teilen. Und ja, hören wir Danny Willett mal im Interview mit der European Tour etwas sprachlos nach seinem Erfolg.
Yeah, it's been a tricky all round. So it's probably not going to sink in for a while. But yeah, with all the ups and downs and injuries and this and that, like I said, the body's feeling a lot better. But and swings and moves are good and everything's good. But you know, there were times that you're never quite sure if you're going to be able to do it again. And, pretty special.
Ja, sehr emotionaler Moment auch. Ein bisschen hat er auch mit den Tränen gekämpft. Desiree, kann man aber nach dieser schwierigen Zeit, die er da durchmachen musste in den letzten 2,5 Jahren, absolut verstehen.
Ja, also da hat, also Danny Willett's, man kann es nicht beschönigen, Absturz nach dem Masters-Sieg, sucht so ein bisschen seinesgleichen. Und das war sehr, sehr schade, einfach mit ansehen zu müssen, wie er nach diesem Triumph, der ja dann, ich meine, es ist eigentlich völlig wurscht, ob Jordan Spieth da mitgeholfen hat, dass der so zustande kam, aber Danny Willett hat ein fantastisches Masters gespielt und ist danach einfach, war nie wieder gesehen auf einem Tableau, also jetzt grob übertrieben, aber hat einfach danach nichts mehr so wirklich auf die Kette gekriegt, definitiv keinen Turniersieg, du hast es schon gesagt. Und es ist ganz, ganz komisch zu sehen, wie ein Spieler in so kurzer Zeit irgendwie so zusammenfalten kann und irgendwie überhaupt nicht mehr zu der Spielstärke zurückfindet, die ihn ja durchaus über eine längere Zeit ausgezeichnet hat. Er war ja auf der European Tour wirklich jemand, der da konstant ganz weit oben war und auch entsprechend Siege eingefahren hat. Und es war, also du hast richtig zugucken können, wie er keine Ahnung mehr hatte, was er mit sich und dem Golfspiel anfangen soll. Und dieser Absturz, der muss halt noch ganz viel, viel furchtbarer sein, wenn du eben als Masters-Sieger halt auch noch mindestens ein Jahr, nämlich bis der nächste Masters-Sieger um die Ecke kommt, natürlich auch dauernd drauf angesprochen wirst. Und an diesem Druck ist er komplett irgendwie gescheitert. Und insofern ist es für ihn, glaube ich, jetzt halt nicht nur ein Comeback nach irgendwie sieglosen Jahren, sondern das ist jetzt wirklich so ein Ding, dass er, ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch damit gerechnet hat, dass er womöglich nie wieder gewinnt und dass das dann einfach, dass das natürlich kein schöner Karriereverlauf ist für jemanden, der so weit war, der Major-Sieger ist und der so einen Coup gelandet hat.
Man sprach ja auch schon vom One-Hit-Wonder, da ist man ja immer relativ schnell dabei, obwohl das im Golf echt schwierig ist und auch echt gefährlich ist, sowas zu prognostizieren, weil es dann doch irgendwann wieder klicken kann. Das haben wir so oft schon gesehen und jetzt bei Danny Willett eben auch wieder. Später werden wir es bei Charles Howell, dem Dritten, dann auch nochmal sehen. Aber bei Willett kam ja zu diesem Druck, den du schon angesprochen hast, ja auch noch dazu, dass Verletzungen dann kamen. Die Familie hatte sich verändert, Sohn wurde geboren, auch das verändert natürlich alles und das ändert diese gesamten Rahmenbedingungen, die es dann für Willett eben auch sehr schwierig gemacht haben. Dann vielleicht auch wieder am Comeback, am schnellen Comeback nach diesen Verletzungen so zu arbeiten, dass es dann auch wirklich funktioniert, weil der Fokus zwar irgendwo auf dem Golfsport ist, aber letztlich nicht hundertprozentig.
Ja, wobei ich glaube, dass das Familienleben, das haben wir ja bei ganz vielen Golfern, das liegt in der Natur der Sache. Die sind nun mal in einer Zeit aktiv, wo das ansteht. Und das kann ja beflügeln, das kann dich auch mal ein bisschen rausbringen. Da gibt es die unterschiedlichen Ausprägungen. Aber ich glaube, dass bei Wille tatsächlich einfach diese Rückenverletzung, natürlich Rückenverletzung ist ja bei Golfern, ist ja sofort das rote Signallämpchen dann an, natürlich nie gut und damit ist auch schwer umzugehen. Du musst es sehr, sehr gut eben dann aushalten und musst danach wieder zurückkommen. Das ist was dich unmittelbar in deinem Schwung beeinträchtigt, solange es eben noch nicht wieder in Ordnung ist. Es ist tatsächlich... ja, also ich glaube, die Kombination aus Verletzung und aus, sorry, aber ich glaube einfach nicht, dass er jetzt das Format hatte, praktisch diesem Masters-Gewinner-Druck standzuhalten. Das hat irgendwie war für mich immer so eine Schwingung, die dann noch mit dabei war. Und das natürlich in Kombination, also das eine führt dann einfach dazu, dass da vielleicht die Erfolge ausbleiben, wenn du beides hast. Und dann natürlich jetzt noch ein sehr bewegtes Familienleben. Die haben ja inzwischen auch das zweite Kind bekommen, sind da aber jetzt auch sehr happy family, muss man auch sagen. Das kann ja wirklich auch deutlich weiterhelfen. Das kann dann halt wirklich dazu führen, dass du, es ist unglaublich, aber Willett war Platz, wie viel? 400, 600
in der Weltrangliste? 462 in der Weltrangliste. Ja, so genau. Weit war abgestürzt.
Also das ist natürlich, das ist kaum nachzuvollziehen, wie sowas kommt. Und insofern... kann ich seine Bewegung und seine Emotionen da wirklich verstehen, weil dieses One-Hit-Wonder, was du vorhin erwähnt hast, was natürlich, ich meine, gut, das stimmt bei ihm jetzt nicht, weil er hat natürlich durchaus einige Turniersiege auf der European Tour da noch davor gehabt. Aber das ist schon sowas, was dich, das kann dich schon einfach von außen auch sehr, sehr fertig machen. Und insofern hat er jetzt wie so eine Art Legitimation, dass das eben doch nicht so war durch diesen Gewinn in Dubai und ja, ich freue mich für ihn, weil er ist halt einfach in der Lage, richtig tolles Golf zu spielen und ganz ehrlich, wenn du dir zum Beispiel dann da die 18 anschaust, was er da gemacht hat, das musst du erstmal bringen, die Eier musst du erstmal haben, um mit Olli Kahn zu sprechen und dann ist es halt auch echt sowas von verdient.
Lassen wir ihn mal selbst erzählen, was an der 18 nach dem Abschlag passierte. Der Ball lag ziemlich bescheuert auf steinigem Untergrund.
Yeah, we obviously hit through with there to give us that area. I've hit it pretty good and it's obviously gone a little bit further than we were anticipating. Yeah, it's obviously, you know, I said it yesterday, I said it all week. If you're going to win, you need to play some good golf and you need to have a few breaks go your way. And, you know, if that goes in, you drop back and, you know, you can still make a six. But it kind of gave us, you know, that little bit more cushion there once that second shot was in play to kind of really enjoy it.
Ja, man muss gutes Golf spielen, hat er gesagt, aber was er jetzt nicht gesagt hat, was er zwischen den Zeilen letztlich so hat durchblicken lassen, Glück gehört dann auch ein bisschen dazu und das hatte er, das haben wir ja angesprochen, die letzten 2,5 Jahren nicht sehr in großen Mengen, aber jetzt kam es eben mal.
Ja, wobei, es ist, ich meine, also den Ball da so zu spielen, wie er das getan hat, also in dieser Lage praktisch kurz vorm Wasserhindernis schräg irgendwie an einem Stein dran, und da dann drauf zu klopfen und denen wirklich Mitte Fairway abzulegen, also besser, als er es ja selbst vermutet hat. Da gehört Glück dazu, ja, weil das ist dann nicht mehr zu 100% berechenbar, wenn du so einen extremen Schlag machst. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, du musst halt dann auch die Psyche dafür haben. Und den Schlag machst du auch nicht, wenn du Angst davor hast. Und insofern ist das, finde ich, das war für mich eins der deutlichsten Zeichen, abgesehen von dem wahnsinnigen Putt an der 2, auf dem wir sicher auch noch zu sprechen kommen, dass Willett einfach wieder da ist. Weil, ja, so nach dem Verlauf der Schlussrunde und nach dem 2 Schläge Vorsprungpolster für die 18 und dann diesem, ich lieg so gut wie im Wasserhindernis, dachte ich mir schon, oh, das ist jetzt, also das ist der rote Teppich, das jetzt auf der 18 noch zu verkacken. Mhm. Und nach diesem Schlag, also als er sich dahingestellt hat, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich sehe Katastrophen auf uns alle zukommen. Aber der hat das so dermaßen gut gemacht. Ich meine, klar, der hat nochmal einen anderen Blick, wenn der über dem Ball steht. Klar. Natürlich, wie er den da rausbringt. Das ist in so einer Fernsehoptik, sieht es natürlich immer irgendwie haarsträubend aus von der Seite. Aber den dann zu machen und du musst den cool machen, du musst den fokussiert machen, du musst den auch noch treffen, da gehört dann sicher auch eine kleine Portion Glück dazu, aber das ist dann schon einfach ein deutliches Zeichen, ich will jetzt diesen Turniersieg und den hole ich mir jetzt. Und das hat er ja dann auch gemacht. Und insofern, ja, also ich fand, das war jetzt einfach der alte Danny Willett wieder, der da auch eben, der ist halt auch manchmal unerschrocken und der kann aber halt auch solche Dinger dann machen. Und ja.
Lass uns über den Putt an der 2 sprechen. Eagle an dem Par 4, 533 Meter lang. Das spielt er dann mal locker flockig mit 3 Schlägen. War im Grunde der ideale Start dann auch in diesen Schlusstag, um das, was er vorher dann eben auch schon geleistet hatte mit der 67, der 67 und der 68, dann am Ende auch zu veredeln.
Ja, also das ist dann, wenn du das an der 2 natürlich hinkriegst, dann hast du so einen Kickstart in die Runde noch sowieso noch mehr, als du es vielleicht sonst auch hättest. Und du musst ja auch sehen, dass praktisch zeitgleich, also nicht ganz zeitgleich natürlich, aber Patrick Reed an der 1 einen Bogey gespielt hatte. Und dann hat einfach Danny Willett mit dem Eagle an der 2 da gleich mal richtig bodengut gemacht, wenn du das dann beides noch zusammenrechnest. Und insofern war das also zum einen im direkten Vergleich zu Patrick Reed natürlich wichtig. Und zum anderen war das einfach ein Eagle-Putt, der war so, also wirklich über eine fiese Welle. Es gab dann ja in den Fernsehbildern gab es ja dann die zwei möglichen Putt-Linien eingezeichnet, die Länge, die langsamere und die schnellere Version sozusagen. Und Willett hat das so reingezirkelt. Und was eben auch für ihn und für seine mentale Verfassung an diesem Sonntag, finde ich, spricht von außen betrachtet, ist, dass er den schon so reingewalkt hat, als er noch nicht drin war. Wo ich noch gedacht habe, wow, sehr guter Putt, aber ist halt das leider ganz knapp vorbei. Weil er hat im letzten Moment noch so eine kleine Drehung Richtung Loch genommen und ist dann rein. Und da war er aber davor auch schon überzeugt, dass der jetzt reingeht. Und das ist immer ein super Zeichen. Also wenn, also das passiert dann einmal in tausendmal, dass ein Spieler sich dann noch irrt und drauf zugeht und dann so, oh, ups, doch nicht rein. Aber im Normalfall siehst du da dann schon, und das ist dann Körpersprache, dass du sagst, ja, habe ich jetzt halt reingemacht. Klar, war schon möglich. Und das hat ihn sicher dann getragen. Ich meine, da ist dann nicht mehr wahnsinnig viel passiert auf den Frontline, also jetzt scorekartenmäßig gesehen. Er hat dann noch ein Birdie an der 7 gespielt und Patrick Reed hat dann freundlicherweise noch ein Bogey auf der 8 gespielt und hat dann auf den Frontline erstmal ihm da wirklich Boden überlassen. Dann haben sie so ein bisschen getauscht. Dann hat Willett 2 Bogies gespielt auf 10 und auf 12 und Reed 2 Birdies auf 10 und auf 11. Und sind sie wieder zusammengerückt, dann haben sie völlig konform 14 von 15 beide im Birdie gespielt. Und dann eben kam die 17 und da war halt wirklich dann eben der Birdie-Putt von Danny Willett auch großartig, wirklich gut gemacht. Birdie-Putt logischerweise dann zum Birdie. Und da hat dann eben Patrick Reed auch nochmal einen Bogey gespielt und da war es dann im Prinzip, dachte man, entschieden. Aber dann kam, wie gesagt, diese schlechte Lage auf der 18. Und wenn Willett sich da nicht noch gut befreit hätte, hätte er da tatsächlich noch ein bisschen in Schwierigkeiten geraten können. Aber da hat dann Patrick Reed das Birdie auf der 18 auch nichts mehr geholfen, weil, wie wir ja wissen, ist Danny Willett dann nach dem zweiten Schlag lag er wunderbar und hat das Loch dann entsprechend im Part zu Ende gespielt. Und alles schick und alles gut. Und man muss ja wirklich sagen, dass der so angefasst war, wie ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe, weil der sonst eher immer so der mega coole nach außen hin ist. Und das hat man auch in dem O-Ton gehört. Also beim allerersten Interview so direkt an der 18, wo er auch beide Kinder auf dem Arm hatte, wo ich mir gedacht habe, oh, wenn er das noch länger macht, das wird dann wirklich schwer. aber war ihm dann sicher auch wurscht. Da hat er fast gar nichts sagen können. Also der war wirklich völlig bedient und fix und fertig. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
Absolut, das kann man in der Tat nachvollziehen. Danny Willett also nach 2,5 Jahren endlich wieder Sieger bei einem großen Turnier. Ist ja auch gleichzeitig ein Rolex Series Event, also auch sein erster Titel bei einem dieser hochdotierten Events auf der European Tour. Aber Schlussflight mit Patrick Reed, natürlich auch nochmal wieder was ganz Besonderes. Die hätten eigentlich auch im grünen Sakko spielen können.
Ja, das
wenn sie es hätten mitnehmen dürfen.
Dürfen sie nicht, aber nee. Hätten sie beide sozusagen theoretisch, ja. Nee, das ist dann irgendwie, das sind dann auch, ich finde, das sind dann so manchmal diese Szenen, wo du so übergreifend nochmal schmunzeln musst. Willett gewinnt das Turnier, Patrick Reed gratuliert ihm übrigens auch sehr fair. Es scheint wirklich so zu sein, dass Willett mit Reed gut kann. Und umgekehrt, und dass das sehr, sehr sportlich zuging und alles. Ich meine, das ist normalerweise sowieso so, aber bei Patrick Reed sind wir immer irgendwie eher auf der Skandalseite manchmal bei den Berichten, aber der war da völlig okay und hat der Willett entsprechend auf die Schulter geklopft und ihn beglückwünscht und wusste sicher ganz genau, wenn auch nicht aus eigener Erfahrung, Reed hat nie so eine Durststrecke durchgemacht, aber der weiß natürlich auch, was das für jemanden bedeutet und es ist dann schon komisch, wenn sich dann ja zwei Masters-Sieger praktisch die Klinke in die Hand geben und da dann im Schlussflight miteinander spielen. Wir sind auf der European Tour und das ist ein hochdotiertes Turnier, da sind natürlich ein Haufen Leute dabei, die schon großartige Sachen gewonnen haben, aber da ist dann Patrick Reed als Spieler von der PGA Tour ja dann und natürlich eben auch als Masters-Sieger ja praktisch so ein VIP, wenn du so willst. Ja. Und Danny Willett wird mit einem Putt auf der 18 auf einmal auch wieder wer. Also das klingt jetzt so blöd, aber das war so ein Gefühl, was ich so hatte. Danny Willett wirklich, auf dem haben 2 Jahre lang alle rumgetrampelt. Ja. Er hat es natürlich auch ermöglicht durch seine Leistungen, aber lief halt auch vieles schief. Und auf einmal ist er wieder da. Also das war einfach es ist dann wieder so, ich bin wieder wer. Also das denkt er gar nicht so. Aber das hat mich dann so gefreut, dass er da, also wirklich von so einem absolut abgestürzten Weltranglistenplatz auch kommend, dann einfach wieder auch gleich ein Rolex Series Event gewinnt. Weißt du, nicht irgendein Turnier jetzt in irgendeinem Eck der Welt, was eigentlich niemanden interessiert, sondern dass er da wirklich auf einem internationalen Podium eine super Leistung gebracht hat. Ich glaube, das ist für seine weitere Golfkarriere absolut crucial gewesen, dass das jetzt so stattgefunden hat.
Und es bringt ihn ja dann auch noch auf den 20. Platz im Race to Dubai am Ende in der Jahreswertung. Auch das dann ein schöner Erfolg von Platz 53 noch nach oben geschnellt. Und Schnapszahl, er ist der 333. englische Sieger auf der European Tour. Auch das, da muss er dann extra noch einen ausgeben. Und die Parallele zu Patrick Reed, ja nicht nur, dass die beiden Masters gewonnen haben, sondern dass sie auch irgendwo Ryder Cup Buhmänner sind. Danny Willett 2016 unfreiwillig, weil sein Bruder diesen Kommentar in einem englischen Medium veröffentlicht hat, wo er die US-Fans beschimpft hat, und Patrick Reed, weil er Patrick Reed ist.
Ja, der macht es dann selbst oder lässt seine Frau irgendwie Social Media bedienen. Ja, sind tatsächlich zwei kontroversere Typen eher, nicht so die Nice Guys oder unbedingt, ich meine, Danny Willett, wie gesagt, der hat das tatsächlich da auch seinen Bruder gehabt, aber Danny Willett ist es generell nicht so der allererste Gentleman, der mir auf der Tour einfällt. Das ist eher so ein, ich weiß es nicht, das vielleicht auch einfach wegen seines Sheffield-Akzentes da, der ist halt irgendwie, denkst du immer, mein Gott, wo kommt der denn her? Hallo? Ich verstehe dich nicht. Aber Danny Willett ist schon eher so ein, sagen wir mal, bodenständigerer Typ. Und es ist da, glaube ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass der mit Patrick Reed sich ganz gut versteht und dass die einfach in manchen Belangen auch anders ticken, was sie aber einfach verbindet. Und das ist ja das, was wir hier einfach besprechen und auch wirklich mit ansehen, ist halt, dass einfach beide richtig, richtig gute Golfer sind. Und dass Danny Willett dann eben auch so eine Herausforderung, wie sie zum Beispiel auch noch von Patrick Reed dann kam, auf den Back 9, der ja da dann seine Birdie-Serie endlich mal gestartet hat auf der 10 und 4 Birdies gespielt hat bis zu 15, dass er dem standhalten konnte. Ja. Und das sind ja dann genau diese Momente, da ist Crunch-Time in der Finalrunde, da weißt du, jetzt geht's um alles. Und da hätte Danny Willett durchaus auch irgendwie nochmal einbrechen können und das wegschenken können. Und das wäre nicht besonders ungewöhnlich gewesen. Das haben wir alles schon gesehen. Die Tatsache, dass er es durchgezogen hat, spricht einfach für seine momentane Verfassung und für sein auch stabiles Nervenkostüm in dem Fall. Und er hat es halt dann einfach durchgezogen. Du musst dann als Sportler, gerade wenn du aus so einem Megatief kommst, musst du dann irgendwann den Tag X haben, wo es läuft, grundsätzlich erstmal, siehe vorne, Frontline. Und wo du dann aber auch einfach hier geradeaus, Blick nach vorne gerichtet, und du ziehst das Ding jetzt durch und lässt dich nicht mehr beirren. Auch wenn es gar nicht mal so gut läuft, siehe [S2] Ja. [S1] Der Ball in der schlechten Lage an diesem Stein. Und du machst es dann einfach und du bist dann in so einem Flow und dann bist du auch in der Lage, Turniere zu gewinnen. Und das hatte Danny Willett, glaube ich, jetzt wirklich 2 Jahre lang nicht mehr dieses Gefühl, überhaupt annähernd auch nur in der Position zu sein. Und jetzt ist er wieder da und jetzt wird es interessant, wie er das jetzt natürlich weiterspinnt. Kann er die Form halten? Ich könnte mir schon vorstellen, dass er speziell auf der European Tour da einfach jetzt immer wieder mal auftaucht und eben, wenn er seine alte Klasse wiederfindet oder sogar noch besser wird, dann eben wieder diverse Turniere auch gewinnt. Das muss es ja nicht unbedingt nochmal ein Masters-Sieg sein, das ist vielleicht vermessen, da irgendwie jetzt an Major-Siege jetzt ranzutreten schon, aber lass ihn mal einfach spielen und wir gucken uns das mal an.
Und berichten natürlich drüber hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und über große Golfer. Natürlich beim DP World Tour Championship waren eigentlich nur große Namen dabei. Sprechen wir auch nach einer kurzen Pause noch, denn es gilt ja auch noch, den Sieger der Gesamtwertung zu ehren, den Rookie des Jahres und noch einige andere zu erwähnen, die auch in Dubai am Start waren. Nach einer kurzen Pause.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und wir sind noch bei der Analyse des DP World Tour Championship in Dubai. Ging ja am Ende zu Ende mit dem Sieg von Danny Willett, dessen Siegesdürre ist damit auch dann endlich zu Ende und wir müssen ja noch auf ein paar weitere Namen eingehen. John Rahm, der Titelverteidiger, am Ende Vierter geworden. Sergio Garcia, der zuletzt auch wieder gut in Schuss kam, wurde geteilter Neunter. Tommy Fleetwood, geteilter 16. Der Titelverteidiger im Race to Dubai, der hätte gewinnen müssen, um das Race to Dubai dann auch tatsächlich zu verteidigen, hat er nicht geschafft, unter anderem deshalb, Desiree, weil er am Samstag, da kann man wirklich sagen, verkackt hat.
Ja, und zwar in ganz großem Stil. Das ist leider, also ja, das ist so eine Runde, wo du als Tommy Fleetwood einfach auch fassungslos bist. Und es war dann auf Twitter oder irgendwo in Social Media war dann auch ein Interview am Samstag mit Tommy Fleetwood dabei, wo er also tatsächlich, also ähnlich sprachlos war wie Willett, aber aus einem völlig anderen Grund. Also weil er einfach gesagt hat, hey, keine Ahnung, es gibt manchmal so Runden, aber du weißt dann auch nicht, was ist. Du kriegst einfach nichts rein, du kriegst nichts gelocht, es geht kein Putt rein, es funktioniert einfach gar nichts. Ich meine, das ist jetzt, sieht auf der Scorekarte von Amateur, wäre es okay. Also der hat die Frontline einfach im Paar gespielt, aber eben kein einziges Birdie irgendwie reingemacht und dann ein Bogey auf der 10 und ein Bogey auf der 17 und da gibt es dann halt eine plus 2, das ist dann eine 74. Aber an einem Tag, wo halt andere stapelweise Birdies spielen und der Platz gibt es natürlich her, da kannst du einfach auf Front 9, Back 9 durchschnittlich 4 Birdies spielen und wenn das dann mal nicht funktioniert, ist okay, aber Henrik Stenson zum Beispiel hat den vergleichbar schlechten Samstag, der hat auch den Moving Day irgendwie gar nicht zum Laufen bekommen, hat auch lauter Pars gespielt und dann an der 9 gleich noch ein Double Bogey, um mal gleich so richtig schlecht für den Tag zu liegen. Aber der konnte dann zumindest noch die Back 9 komplett durchstarten, hat dann 2 Birdies gespielt, dann nochmal ein Bogey, okay, ein Paar, dann aber 3 Birdies, nochmal ein Paar und nochmal ein Birdie. Also in Summe wirklich 6 Birdies auf den Back 9 und dann tut sich wenigstens was. Aber Tommy Fleetwood hat da wirklich nichts zum Rollen bekommen und war einfach dann fertig. Und er hat auch am Samstag gesagt, ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar, dass du dann so weit von der Spitze weg bist, dass du einfach das Turnier nicht mehr gewinnen kannst. Und das war ja die Bedingung dafür, den Gesamtsieg noch Francesco Molinari entreißen zu können. Mhm. Und insofern hat Fleetwood, natürlich wird er dann gefragt, ja, und was machen Sie jetzt? Und greifen Sie es nochmal an und so. Der Sonntag ist ja auch noch da. Und der hat halt auch gesagt, hey, man, klar, mache ich das Beste, was noch geht. Und gucken wir jetzt mal, was wir am Sonntag noch irgendwie auf den Platz kriegen. Aber ganz ehrlich, das Ding ist durch. Mhm. Und das halte ich auch nicht für unsportlich oder mangelhaft ambitioniert, sondern das weißt du dann einfach. Also es ist dann irgendwann, musst du auch mal realistisch bleiben, du kannst nicht irgendwie 10 Schläge aufholen. Und insofern war Fleetwood da ziemlich bedient, weil ich habe mir sowieso die ganzen letzten Wochen ganz ehrlich gedacht, Fleetwood darfst du nie unterschätzen. Und Fleetwood ist in der Lage, solange es rechnerisch noch geht, Molinari tatsächlich diesen Sieg noch streitig zu machen. Oh. Also ich hätte es durchaus für überhaupt nicht ausgeschlossen gehalten, dass der wirklich nochmal ein richtig geniales Wochenende hinlegt und sich einfach diesen Turniersieg holt und damit auch das Race to Dubai. Und insofern merkst du halt auch, dass das nicht nur so eine Fantasie war, sondern dass er da wirklich ganz mega enttäuscht war, dass er dann einfach schon vor dem Schlusstag einfach dieser Chance beraubt war. Oder ganz anders formuliert, sich selbst diese Chance beraubt hat, weil er halt einfach nicht gut gespielt hat.
Er hat ja auch wieder ein Mega-Jahr gehabt nach dem letzten Jahr, was ja schon dann für ihn sehr, sehr erfolgreich lief mit dem Sieg im Race to Dubai. Am Ende da schon die Saisonwertung gewonnen, jetzt nochmal Zweiter geworden, ist ein tolles Jahr mit Ryder Cup-Sieg, mit Turniersiegen. Also Tommy Fleetwood, alles andere als ein One-Hit-Wonder, den werden wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte hoffentlich natürlich dann noch auf den Golftouren sehen. Und dann hoffentlich auch siegen sehen, denn er ist auch ein unheimlich sympathischer Kerl. Und deshalb ist er auch einer, der seinem neuen besten Kumpel natürlich den Gesamtsieg im Race to Dubai am Ende auch gegönnt hat. Francesco Molinari nämlich, der profitierte am Ende davon, dass Fleetwood eben nicht gewann, konnte sich dann auch ein eher mediokres Turnier leisten. 26. geteilter 26. wurde Frankie, wie sie ihn nennen, am Ende mit minus 6 und er blickte am Mikrofon der European Tour auf ein sehr erfolgreiches, aber auch auslaugendes Jahr auf der Tour zurück.
Yeah, just very happy and very proud. Obviously, it's been an incredible year, an incredible season. I've achieved all I could ask for and even more. I honestly probably never thought it was going to happen. You know, you can win tournaments, but to win a season-long race is much harder and with the amount of great players we have on tour right now, it's really incredible. But you know, it's obviously come from a lot of work last winter and the years before. And you know, when I got the first win at Wentworth, then it was mainly confidence. I think obviously my game has improved a lot the last few years, but I was still missing that little bit of confidence. And Wentworth gave me some of that. Then winning in the US gave me even more. Then, you know, the Open even more. And it was just a building of momentum week after week until probably after the Ryder Cup, where you know, I started to feel quite empty.
Ja, das kann man auch verstehen. Alles gewonnen beim Ryder Cup und dann war er am Ende einfach erschöpft. Aber er hat es gesagt, dieser Sieg in Wentworth, der hat es alles ins Rollen gebracht. Da kam endlich alles zusammen, was er immer versucht hatte zusammenzusetzen. Er hat ja die harte Arbeit der letzten Jahre auch angesprochen. Und dann befreit so ein Sieg auch einfach das, was wir bei Willett auch vorhin schon prognostiziert haben.
Ja, und ich meine, jeder Golfer braucht Selbstvertrauen, braucht Bestätigung. Das holst du dir natürlich am allerbesten über Siege, wenn dann nicht über gute Platzierung. Und Molinari ist es ja auch nicht irgendwie neu dabei auf der Tour. Ich meine, den haben wir schon relativ lange jetzt hier in the Mix. Und ist von der Außenwirkung her fliegt er immer so ein bisschen unterm Radar, weil er eher so der Zurückhaltende ist. Und jetzt nicht so extrovertiert nach außen tritt mit irgendwelchen Geschichten. Aber er hat halt wirklich sich da absolut hochgearbeitet. Und ich meine, die Open da so zu spielen, wie er das gemacht hat, das ist dann der nächste Schritt. Das ist dann auch was, wo du sagst, wow, okay, Major Sieg. Das hatte übrigens Tommy Fleetwood noch voraus. Der hat das ja noch nicht bisher jetzt zustande gebracht. Ist aber auch so jemand, der eigentlich permanent auf der Liste der Kandidaten ist, die das eigentlich mal schaffen könnten. Und ich glaube, Molinari ist nicht zuletzt auch durch diese Ruhe, die er da hat, wie er auch im Interview zeigt und die er auch auf dem Platz hat, das ist ein Asset auf jeden Fall für ihn. Und das ist jemand, der sich da richtig gut aufgestellt hat, einfach sein Package richtig gut geschnürt hat und entsprechend jetzt endlich den Lohn einfährt. Ich meine, das machen andere auch, dass die gut trainieren und dann trotzdem nicht die Ergebnisse kriegen. Aber bei Molinari hat es diese Saison einfach irgendwie geklappt, hat das alles so nacheinander aufeinander aufgebaut. Und ich meine, über den Ryder Cup brauchen wir gar nicht zu reden. Also das war natürlich dann die Krönung, dass du dann diese 5 Punkte holst. Und was da erreichst, was noch niemand erreicht hat, plus dann diese außenwirksame Mollywood-Beziehung mit Tommy Fleetwood. Das ist so ein Jahr und das geht dann alles steil nach oben und du erreichst unfassbare Dinge. Und dann ist es tatsächlich einfach auch nur klar, dass er dann, obwohl das jetzt so ein Jahresendturnier ist und jeder denkt, boah, da geht's ums Race to Dubai und bla bla bla, dass da die Luft raus ist, kann ich ehrlich gesagt sowas von verstehen. Da willst du, glaube ich, einfach nur noch, dass es rum ist und spielst es halt noch zu Ende und kassierst die Trophäe ein, aber du bist einfach platt. Ja. Und ich glaube, Molinari hat sich das dieses Jahr sehr, sehr, sehr verdient, einfach jetzt erstmal platt zu sein.
Definitiv. Und sich eine Auszeit zu nehmen bis zum Beginn des Jahres, denn beim Tournament of Champions auf der PGA Tour darf er ja mitspielen. Hat ja im letzten Jahr dann auch das erste Mal auf der US-Tour gewonnen. Übrigens auch als erster Italiener. Desiree, wir müssen noch einen anderen Mann hervorheben, den ich schon fast, also ist jetzt übertrieben, schon fast vergessen hatte. Shubhankar Sharma, der war wie der Blitz ins letzte Jahr gestartet, hatte die Joburg Open gewonnen, dann die Maybank Malaysian Open, danach noch beim WGC in Mexiko, lange mit vorne drum gespielt, am Ende in den Top 10 gelandet und dann wurde es ein bisschen dünner für ihn, aber es reichte letztlich das, was er am Anfang des Jahres gewonnen hatte, um am Ende Rookie des Jahres zu werden und wir hören mal in sein Statement bei der European Tour rein.
You can only do it once in your career and you know, I'm really happy that with the season that I've had, you know, I was lucky enough to win it this year, and you know, I played well. I've won twice and had a few top tens, so really happy with the way the season has been.
Also kann er auch wirklich zufrieden sein. Starker Start in seine Karriere auf der European Tour, aber hinten raus, da muss er dann an der Konstanz noch ein bisschen arbeiten.
Ja, also Shubhankar Sharma hat zwei Dinge getan. Er hat auf der einen Seite tolles Golf gezeigt, siehe Saison Anfang, hast du es ja schon gesagt, auch mit den Turniergewinnen. Und das war so richtig wieder der Moment, wo so ein junger Spieler dann eben auf der Tour aufpoppt und dann irgendwie, wo du denkst, wow, was geht denn da noch alles in der Saison? Dann ist es so ein bisschen abgeflacht und Shubhankar Sharma ist mir jetzt in Erinnerung, dass er einfach in tatsächlich, wie du es auch gesagt hast schon oder angedeutet hast, in einigen Turnieren dann wirklich gut platziert war und dann doch irgendwie es nicht um die Ecke gebracht hat. Und das ist halt einfach, deswegen heißt das Ganze Rookie of the Year. Das ist halt einfach jemand, der seine erste Saison da jetzt gespielt hat, seine erste volle und der einfach auch noch lernen muss und wo nicht alles dann immer klappt. Das tut es bei den aller wenigsten von Anfang an. Und insofern ist es auch nachvollziehbar, dass das da einfach, also dass da schon so Momente gab, wo ich mir auch gedacht habe, oh Mensch, jetzt zieh das durch, jetzt lass dir das nicht noch irgendwie wegnehmen, lass dir da nicht die Butter vom Brot nehmen. Aber auf der anderen Seite ist es der Weg, den alle gehen und du lernst dann aus solchen Turnierverläufen, aus solchen verschenkten Schlussrunden manchmal auch oder aus knappen Scheitern, sagen wir es mal so. Und ich meine, letztendlich ist irgendwie der Turnierverlauf auch so ein bisschen, spiegelt es auch alles wieder. Er fängt mit der 73 an, die echt nicht so dolle ist. Und dann hat er aber zwei richtig gute Tage mit 67, 66, wo er da wirklich Birdies ohne Ende auf diesen Platz gezaubert hat. Paar Bogies dabei, okay. Dann halt auch mal irgendwie ein Double Bogey, was es gar nicht braucht, aber trotzdem immer noch eben sehr, sehr gute Ergebnisse mit der 60. Und dann geht er auf den Platz raus und spielt eine 80 am Sonntag. Also er hat eine plus 8 gespielt, er hat ein einziges Birdie da auf die Matte gekriegt und ansonsten 5 Bogies auf den Front 9 und 2 Bogies, ein Triple Bogey, wenn wir schon gerade dabei sind, dann machen wir es richtig, auf der Back 9. Also da siehst du dann auch, wie bei so einem Spieler, erstens ist er unter Druck, weil es um diese Jahreswertung Rookie of the Year geht und zum anderen ist auch bei ihm einfach die Saison lang gewesen und es gab es in einigen Fällen, dass du einfach, dass du dir denkst, was ist denn jetzt los? Wieso ist denn da jetzt so komplett die Luft raus? Ja. Die ist, glaube ich, einfach jetzt bei allen raus. Und es sind dann eher so die Spieler, dann oft vorne jetzt noch vertreten, die eine Zeit lang so ein bisschen noch weg vom Fenster waren. Also damit meine ich nicht Matt Wallace, der ja wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse und sehr konstant über die Saison gebracht hat. Aber zum Beispiel jetzt auch Westwood mit seinem Sieg letzte Woche, der war auch irgendwie lange Zeit hat nicht so eine Rolle gespielt irgendwie auf der European Tour in diesem Jahr und ist auf einmal da. Das sind dann so die, die dann so eine Chance nutzen können. Aber die Spieler, die auch zum Beispiel Alex Noren oder natürlich Henrik Stenson, die so die großen Namen auf der European Tour sind, das finde ich auffällig, dass die alle bei diesem Turnier jetzt einfach schon ein bisschen in the mix waren, aber es dann letztendlich nicht durchziehen konnten. Und die haben halt alle diesen Ryder Cup auch noch in den Knochen. Und das ist dann sowohl bei denen als auch bei so einem Rookie wie Shubhankar Sharma ist es einfach dann irgendwann mal Jahresende. Und ich glaube, die brauchen echt alle mal eine Pause.
Martin Keimer braucht wahrscheinlich auch eine Pause. Wir haben über ihn gesprochen in der Türkei. Geteilter Fünfter geworden, wieder aufsteigende Tendenz gezeigt. Dann letzte Woche Nedbank Golf Challenge in Südafrika. Da ging es dann eher wieder in die andere Richtung. In dieser Woche mit einem 55. Platz und einer plus 4 ja auch eher unter ferner liefen. Der spielt jetzt dann in Australien in dieser Woche noch den Melbourne World Cup of Golf. Aber ja, dann ist auch Zeit, dass die Saison irgendwie vorbei ist und er sich tatsächlich auf die Offseason konzentrieren kann.
Ja, zum einen gebe ich dir recht, zum anderen ist es so, dass Martin Keimer witzigerweise, ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut so. Er ist ja eigentlich jemand, der ja jetzt nicht direkt medienscheu war, aber jetzt auch nicht so der ist, der sich da überall produziert immer. Und er hat jetzt, ja, wir hatten ja letzte Sendung schon über dieses Interview mit den Kindern gesprochen. Er hat zum Beispiel auch so ein kleines Social-Media-Interview dann gemacht, wo er jetzt in Dubai irgendwie, was weiß ich, zur Range gefahren ist oder zum Turnier gefahren ist und wo er quasi Maximilian Kiefer adressiert hat, mit dem er da in Australien spielt. Nur gesagt hat, Mensch, ey Maximilian, wir gehen da hin und wir gehen da jetzt nicht einfach so hin, so in seinem rheinischen Dialekt auch so. Wir fliegen da jetzt nicht einfach nur so hin, um da dabei zu sein, wir wollen da gewinnen und mach dich schon mal hier auf und geh du schon mal auf die Range, so nach dem Motto, ich muss ja noch das Turnier fertig spielen, dann komme ich auch, so ein bisschen so in diesem Stil, so sehr, sehr rheinländerisch und aber halt irgendwie sehr nett auch. Oh. Und wo ich jetzt sagen würde, ja, mei, ich meine, so ein Interview kannst du eigentlich auch nicht machen, wenn dir alles wurscht ist, was es ihm sowieso nicht ist, um Gottes Willen. Aber also vielleicht ist es dieser Jahresausklang, ich meine, muss man jetzt schauen, wie es dann halt mit Jetlag und so weiter ist. Australien ist halt immer echt nicht um die Ecke. Ja. Aber vielleicht ist so ein Jahresausklang in so einem Teamwettbewerb gar nicht so doof. Und auch vielleicht setzt das auch nochmal Energien in ihm frei. Vielleicht kann auch Maximilian Kiefer, vielleicht können die beide voneinander profitieren und sich da irgendwie gut verkaufen. Das ist zumindest jetzt ein anderes Format. Auch andere Spieler, auch Torbjørn Olesen hat gepostet, dass er sich wahnsinnig darauf freut, eben in Australien an den Start zu gehen mit Søren Kjeldsen. Der ist natürlich sowieso Spezialist für die Formate. Und insofern auch die Belgier haben schon hier, oh, hallo, es geht auf nach Australien. Also so reguläres Turnier haben, glaube ich, nicht mehr alle Lust drauf. Aber so ein Teamformat ist dann schon noch mal nett. Und ich glaube, das nehmen jetzt die beteiligten Spieler, sind ja nicht allzu viele, weil es dieses Länderformat ist, nehmen die jetzt noch mit. Und vielleicht kann da Martin Keimer tatsächlich noch mal irgendwie angreifen und im Verbund mit Maximilian Kiefer da eine gute Leistung dann zeigen in Australien.
Wir drücken die Daumen und halten euch natürlich auf dem Laufenden und können Martin Keimer auch noch mal Mut machen. Sein letzter Turniersieg ja bei der US Open 2014. Ein Mann, der noch viel länger auf den nächsten Turniersieg hat warten müssen, über den sprechen wir nämlich gleich. Charles Howell, der Dritte bei der RSM Classic, unser nächstes Thema, der hat fast 12 Jahre warten müssen und jetzt brauchte er gar nicht so lange warten. Jetzt ist er nach fast 37 Minuten bei uns in der Sendung auch schon dran.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
RSM Classic auf der PGA Tour, das 8. Turnier der neuen Saison, startet jetzt, beziehungsweise wird jetzt bei uns analysiert, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und wir schauen natürlich ganz besonders auf Charles Howell, den Dritten. 11 Jahre und 9 Monate hat der Mann warten müssen, um endlich mal wieder einen Turniersieg einfahren zu können. Sein Dritter auf der PGA Tour in seiner Karriere. 333 Starts lagen zwischen diesen beiden Erfolgen 2007 und 2011. 2007, da war es die Genesis Open, die er gewann. Und davor, da hatte er eine fast 5-jährige Durchstrecke durchmachen müssen. Den ersten Sieg feierte er nämlich 2002 bei der Michelob Championship at Kingsmill. Das Turnier gibt es schon gar nicht mehr. Lange, lange ist es her, Desiree. Da glaubt man fast nicht dran, aber Charles Howell, einer, den man immer auch so ein bisschen ja, vernachlässigt hat, weil er eben so lange nicht gewonnen hat, aber trotzdem, da vernachlässigt man bei, dass er unheimlich konstant ist.
Ja, das ist so ein Typ, der wirklich absolut, ja, seit im Prinzip 20 Jahren im Geschäft ist, also fast 20 Jahre, der hat nie die Tourkarte verloren, der war für jede Edition der FedEx Cup Playoffs qualifiziert, das musste er auch erstmal hinkriegen, da sind schon ganz andere dran gescheitert und der hat da in der Zeit auch irgendwie, was haben sie geschrieben, mehr als 35 Millionen Dollar gewonnen, also der ist kann sein Leben schon vom Golfsport bestreiten, aber es ist tatsächlich einer von den Typen, die nur sehr punktuell da auf dem Siegerpodest zu finden sind, um das mal irgendwie bildlich zu umschreiben, was nicht daran liegt, dass er nicht Golf spielen könnte. Howell ist jemand, der wahnsinnig analytisch ist und der sich damit vielleicht auch ab und zu selbst im Weg steht. Also er hat 529 PGA Tour Events gespielt. Er ist jemand, der super fasziniert ist vom Golfspiel auch. Aber wie gesagt, sowas kann halt auch behindern dann in der freien Ausübung. Es ist tatsächlich so, dass er zwei so Launch Monitors hat, diese Schwungüberwachungsgeräte. Ja. Und da gab es dann wohl eine kleine Diskrepanz in den Werten, die angezeigt haben. Und dann hat er halt da wirklich also die Fabriken angerufen und hat gesagt, hey, woran liegt denn das und so. Also der wirklich dann unglaublich auch auf Zahlen aus ist, auf Statistiken, mit Statistiken arbeitet, was er da so macht und selbst auch sagt, dass er am liebsten irgendwie Mathematiker wäre, wenn er nicht Golfer wäre. Und das ist natürlich was gut ist, wenn du dein Spiel hinterfragst. Das ist vielleicht aber auch was dir ab und zu mal im Weg stehen kann. Und bei Charles Howell ist aber so, dass er wirklich jetzt lässt sich immer seinen Weg gemacht hat, dass er sehr, sehr konsistent ist in seinen Leistungen, das stimmt schon. Aber das halt jetzt wirklich ewig lang gedauert hat, bis da wieder mal ein Sieg um die Ecke kam. Und ganz ehrlich, es sah am Sonntag auch so zu Beginn der Schlussrunde gar nicht unbedingt so aus, als ob das diesmal klappen würde.
Okay, da können wir ihn gleich mal selber zuhören. Charles Howell, der Dritte, der sich ja erst im Stechen gegen Patrick Rogers durchgesetzt hat, zum Start seiner Runde bei den Kollegen der PGA.
Man, I don't even know what to say. It's the way I started today, bogey double the first two holes, and I just honestly thought I'd shot myself in the foot again. And you know, then I was, you know, somehow able to, you know, sort of settle the round down a little bit from there. But, you know, I thought that was pretty much over. And being that, you know, how many birdie holes, et cetera, the guys that were, you know, chasing. So I thought it was then to, okay, well, let's just have a really nice rest of the day and just see what happens here. But if you'd asked me after that second hole, would I be sitting here right now? The answer would be overwhelmingly no.
Es kamen ja dann noch 6 Birdies, die das alles dann richtig gerade rückten, aber er hat es ja schon gesagt, es klang, als wenn er sich selbst ins Knie schießt oder in den Fuß schießt.
Ja, und das ist halt als jemand, der eben ganz oft immer wieder irgendwo nah dran war, aber dann letztendlich den Turniersieg nicht durchziehen konnte, ist das natürlich eine Katastrophe, wenn eine Schlussrunde so losgeht. Und er sagt es ja schon selbst, du kommst dann wieder in den Rhythmus oder du denkst dann selbst wieder, oh man, das geht gar nicht gut los. Und das geht eben womöglich dann in die Hose. Und insofern hat er da eben, aber es ist tatsächlich vergleichbar, jetzt nicht nur die Comeback-Story, sondern auch so von, ich finde das Mindset, also ist jetzt so, das ist so von außen, das ist so ein Gefühl wieder von mir, tut mir leid, aber das Mindset, was ich denen unterstelle für diesen Schlusssonntag, war irgendwie so ein bisschen ähnlich. Die haben einen anderen Rundenverlauf gehabt natürlich. Bei Willett war es ja eher so ein Kickstart am Anfang und am Ende wieder so ein bisschen, fast schon ein bisschen Schwierigkeiten, aber die haben es beide einfach durchgezogen. Die haben dann sich nicht beirren lassen, haben ihr Spiel durchgezogen und du kannst ja in dem Moment nichts machen. Ich meine, wenn jetzt da irgendein anderer unterwegs ist und halt einfach dann noch mehr Birdies spielt, dann hast du ja sowieso verloren, in Anführungszeichen. Also sowohl bildlich als auch dann tatsächlich auf der Scorekarte. Aber du musst halt diesen Fokus kriegen und auf dein eigenes Spiel dann zurückfinden. Und das hat Charles Howell gemacht, ohne sich zu sehr von dem Gedanken runterziehen zu lassen. Oh man, das läuft ja schon wieder so, wie ich es schon oft erlebt habe, dass ich nämlich eigentlich ein gutes Turnier gespielt habe und dann die Schlussrunde vielleicht nicht so durchziehen kann. Und insofern ist das, denke ich, schon, hat er da zum rechten Zeitpunkt seine Nerven und alles wunderbar irgendwie zusammengenommen und sich irgendwie fokussiert und das Ruder tatsächlich buchstäblich rumgerissen.
Und das, obwohl er ja nochmal richtig Druck gekriegt hat von Patrick Rogers, der nämlich bogeyfrei blieb auf dieser Schlussrunde, der eine 62 auf den Platz gezaubert hat, muss man sagen, vor allen Dingen unter der Tatsache, dass es am Samstag für ihn eben auch schon großartig lief mit einer 61. Was wäre für den drin gewesen, wenn er am Donnerstag und am Freitag nicht die jeweils 70er-Runden gespielt hätte? Der wäre weit vor allen anderen gewesen, aber so ist es eben im Golf. Das ist schon manchmal ein ziemlich schwieriges Spiel und da muss es dann richtig klicken. Patrick Rogers, natürlich zu seiner Runde und zu seiner, ja, seinen Learnings aus dieser Runde.
Yeah, it's going to take a little time to digest. Obviously, I felt like I was in good position in the driver's seat there, and I didn't really back down. I stayed aggressive and made birdies all the way to the finish, and it's just a testament to how well Charles played there coming in. And no regrets in the playoff. It was aggressive on both my birdie putts and he just one-upped me, so it's all good.
Patrick Rogers mit einer wirklich starken Leistung, aber dann am Ende im Playoff unterlegen, weil die Konstanz nicht über die komplette Zeit war, über 4 Tage.
Ja, also das Wochenende ist ja stellar, du kannst es ja nicht anders sagen. Also es tut mir leid, wenn ich da ab und zu mal so unkontrolliert irgendwelche englischen Ausdrücke einstreue. Man hört und liest da einfach unglaublich viel amerikanische Berichterstattung und manchmal fällt einem dann auch das passende deutsche Wort nicht ein. Ich kann nicht sagen, es war ein stellares Wochenende oder vielleicht könnte ich das auch sagen.
Interstellar schon fast.
Interstellar, oh, da müsste man ein anderes Thema nehmen für einen Podcast. Nein, also sorry, das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich toll Englisch reden will, sondern weil mir dann einfach nichts Besseres einfällt. Das ist diese 61-62 abzuliefern an 2 aufeinanderfolgenden Tagen ist eine Mega-Leistung. Aber es hilft tatsächlich, wie du schon gesagt hast, nicht so viel, wenn die Tage davor nur so mittel waren. Und 270er-Runden ist halt nur so mittel. Es ist ja dann auch übrigens so, dass 270er-Runden heißen, du bist gerade noch durch den Cut gekommen. Das muss man auch immer dann noch dazu sehen. Und dann bist du irgendwie so am Ende des Feldes und hast irgendwie auch nichts mehr zu verlieren und dann kommst du auf einmal in so ein Mindset, wo es irgendwie funktioniert, wo du halt dann entspannt einfach sagst, ja, mal jetzt spiele ich halt mal, schauen wir halt mal, geht eh nichts mehr und auf einmal legst du eine 61 hin. Also das soll jetzt diese 61 nicht schmälern, aber das ist einfach, das ist schon signifikant, dass diese Fast-Cut verpassen und dann ein wahnsinniges Wochenende zu spielen. Ich würde mal davon ausgehen, dass es bisher noch niemand geschafft hat, 61-62 am Samstag, Sonntag auf diesem Platz zu spielen. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster, weil das einfach, das machst du gerne mal an einem Tag, das haben schon viele gemacht sicher, oder also eine der beiden Zahlen, aber das machst du nicht an 2 Tagen in Folge. Das ist sehr ungewöhnlich. Nicht so tief. So 2, 3, 64, okay, aber nicht 61 und 62.
Ist sogar, Desiree, um dich kurz zu unterbrechen, der beste 36-Loch-Score auf den beiden Schlussrunden in der PGA-Tour-Geschichte.
Ah, siehst du? Statistik hatte ich nicht vorliegen, aber so gefühlsmäßig erfasst.
Ich habe eben noch mal schnell nachgeschlagen, deshalb.
Naja, aber das ist dann sogar nicht mal nur auf diesen Platz beschränkt, sondern generell, also das hast du ganz selten. Und das ist für Patrick Rogers halt so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wird er sich ärgern, dass halt die ersten beiden Tage nicht besser waren, weil du halt die 4 Tage brauchst. Das ist halt der Witz, der dann benötigt wird, um Turniere zu gewinnen. Auf der anderen Seite musst du von diesem Turnierergebnis als Patrick Rogers mitnehmen, ich bin in der Lage, eine 61 und 62 an einem Schlusstag zu spielen. Ich habe damit zwar nicht gewonnen, ich habe damit aber sogar mich ins Playoff gehievt. Naja, und dann sind halt auch noch andere da, die auch Golf spielen können. Also darauf würde ich es letztendlich runterbrechen.
Und die waren tatsächlich da, aber schon richtig, richtig stark. Für Patrick Rogers, der in dieser Herbstsaison noch so den ganz letzten Tick braucht, wie er selbst sagt.
Yeah, I mean, I had been playing really consistently well all fall, and I've been working so hard with my coach Jeff Smith for the last year and a half just to get my game, you know, back to where I know I can play like this. And I've had a ton of rounds in the fall lately where I've gotten off to great starts. It looks like I could take it really, really low and just haven't quite got over the edge. And this weekend, sometimes, you know, when you make the cut on the number, you can play pretty free. And I played freely and confidently, and next thing I know, I'm right in the mix.
Er ist im Mix und irgendwann wird es auch klicken. Ich glaube, das ist auch das Ergebnis unserer bisherigen Sendung. Das haben wir bei Danny Willett gesehen, das haben wir bei Charles Howell, dem Dritten, gesehen, den wir auch nochmal hören können, weil der nämlich gesagt hat, Golf ist manchmal auch wirklich ein ziemlich brutales Spiel.
You know, golf is a brutal game and the highs of the high, it comes with a lot of really lows and you know, you work and you practice and you prepare and you think you're doing all the right things and the results don't quite show that. And so then you start to question everything, really. And it's a wonderful lesson to be learned that if you truly believe in what you're doing, to stay the course. And if no one else proves it but me today, then it does prove it. You know, it's been 11 years since I've won a golf tournament, and quite honestly, I didn't know if I would ever win one again. For the obvious reasons that I had come up short so many times and the fact of how the game is changing.
Also, Er hat es auf jeden Fall geschafft und ist damit ein sehr, sehr schönes Beispiel. Charles Howell der Erste, also im Playoff sich gegen Patrick Rogers durchgesetzt. Webb Simpson mit einem Schlag Rückstand hinter diesen beiden. Dritter und auf dem geteilten sechsten Platz, nee, an dem alleinigen sechsten Platz sogar, Cameron Champ, die Serie. Auch der hat wieder eine Top Ten hingelegt.
Ja, und der hat ehrlich gesagt Charles Howell auch ziemlich belästigt mit seinen Abschlägen. Der Otto, den wir nämlich gerade gehört haben, der wäre dann noch weitergegangen und der bezieht sich dann irgendwann, also er spricht ja von den Changes im Golf-Circuit und da bezieht er sich unter anderem auch auf Cameron Champ, so nach dem Motto, weißt du, wenn du die Schlussrunde da irgendwie mit Cameron Champ unterwegs bist und dann haut er einen Abschlag nach dem anderen auf 380, was weiß ich, wohin Yards raus, da stehst du dann schon daneben und fragst dich manchmal, was du eigentlich noch machen sollst. Also Cameron Champ hat da durchaus, war durchaus furchteinflößend. Wobei eben bei ihm das Charmante ja ist, dass er zum einen die Mitspieler mit seinen Abschlägen absolut demoralisiert und zum anderen die absolut beste Strokes-Gain-Putting-Statistik hat bei dem Turnier. Also der hat in allen Putt-Werten, war da ganz, ganz weit vorne. Der hat da Dinge gemacht, jetzt leider nicht am Schlusstag. Dem ist nämlich buchstäblich, obwohl er keine lange European-Tour-Saison hinter sich hat und nicht berechtigt dazu ist, dem ist auch die Luft ausgegangen am Schlusstag. Der war sogar noch so um den Turn rum, war er noch in the mix, der war mal sogar in geteilter Führung, aber er hat dann auf den Back Nine wirklich gar nichts irgendwie ins Rollen gebracht. Ergebnistechnisch meine ich jetzt, und hat dann nur an der 15 einen Birdie spielen können und an der 17 leider noch einen Bogey hinterher gespielt. Und dann letztendlich hat das nicht gereicht, um sich da noch weiter vorne zu platzieren. Aber trotzdem ist das ein erneutes Top-10-Ergebnis für ihn. Und Cameron Champ ist also... Aber wirklich ganz ehrlich, wenn du den Schwung anguckst, die hatten jetzt auch so ein Slow-Mo-Video. Ich schwärme, ich weiß, es nervt, aber es ist, also ich sehe schon irgendwas in dem Jungen, dass der wirklich uns dauerhaft da noch Freude machen könnte. Die haben seinen Schwung natürlich im Slow-Mo-Video analysiert oder einfach gefilmt. Und wenn du da siehst, was der für einen Durchschwung hast, was der für eine Hüftdrehung hat im Schwung und was der da dann letztendlich für einen Druck auf den Ball bringt, da kannst du einfach, weiß ich nicht, da bleibt bei mir einfach immer nur der Mund offen und ich denke nur, wow, krass, also ein Bruchteil davon und ich wäre happy. Aber das ist halt, also diese Kombination, ich sag's jede Woche und ich sag's es nochmal, wenn der mit diesem wahnsinnslangen Spiel und auf der anderen Seite seine Unbefangenheit beim Putten eben, oder ja, Unbefangenheit ist eigentlich schon wieder eine Einschätzung. Ich hoffe, dass er den Touch beim Putten so behält, weil er wirklich... Das sind so viele Putts dabei und was mir eben gefällt, das ist nicht dieses Rumgeeier ewig, sondern der stellt sich hin und schafft es wirklich, sich voll auf die Lochmitte zu fokussieren und macht ganz klare Putts, hat einen unglaublich guten, hat eine unglaublich gute Durchschwinggeschwindigkeit im Putt. Also der macht nicht so diese, das unterläuft uns Amateuren nämlich auch mal ganz gerne, dass du irgendwie einen Putt hast, der nicht so schnell werden soll und dann ist man so, stoppt man so fast im Durchschwung, in Anführungszeichen, im Putt. Also der geht wirklich durch bei allen Putts, die sehen alle relativ ziemlich schnell gemacht aus, von der Geschwindigkeit, mit der er an den Ball geht mit dem Putter, aber die sind so organisch und dann halt eben auch auf Spur und also das ist, ich schwärme wieder, aber also ich warte ehrlich gesagt nur drauf, dass Cameron Champ dann noch weiter oben auftaucht, weil der jetzt also wirklich eine sehr konstante Leistung abliefert in seiner Herbstsaison, die bei einem Rookie so, finde ich, nicht unbedingt erwartet werden kann.
Naja, das ist schon ziemlich stark. Und zumal er hat auch noch eine besondere Wertung gewonnen, nämlich die Birdies for Love Wertung. Da wurde auf den ersten 8 Turnieren der Fall Series oder der neuen PGA Tour Saison zusammengezählt, was an Birdies oder Eagles gespielt wurde. Und da war Cameron Champ am Ende mit 120 vorne. Und das brachte dann 300.000 US-Dollar, nicht für ihn, sondern für einen guten Zweck seiner Wahl. Also nicht nur stark gespielt, sondern auch was Gutes getan, für den guten Zweck was getan. Und es gibt noch eine neue Wertung, wo er sich dann auch schon entsprechend gut platziert hat mit seinem Saisonstart, den Wyndham Rewards Top 10, nämlich die Serie. Da werden dann am Ende des Jahres nochmal 10 Millionen Dollar Bonus unter den besten Top 10-Finishern der Saison ausgeschüttet. Also man kann es auch irgendwo verstehen, dass die Leute alle auf der PGA-Tour spielen wollen.
Ja, klar, da hast du natürlich die Töpfe, aus denen dann geschüttet wird und Cameron Champ in dieser Wyndham-Wertung im Moment ganz, ganz weit vorne mit Sicherheit. Und ja, mei, da geht es halt ums große Geld, das ist ganz klar, da will man spielen, da wollen auch unsere deutschen Golfer natürlich spielen. Oh. Leider bei diesem Turnier mit äußerst überschaubarem Erfolg.
Jäger plus 7 nach 2 Runden den Cut verpasst und Alex Shaker even par immerhin, aber auch den Cut verpasst. Die 74 am ersten Tag, die erwies sich dann als zu hoch. Die 68 am zweiten Tag, das, was man eigentlich hätte spielen müssen, um dann auch eine ordentliche Platzierung am Ende zu haben, zumindest ins Preisgeld zu kommen. Wir haben über zwei Comebacks gesprochen, schon bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Jetzt sprechen wir über das dritte, gleich nach einer kurzen Pause auf der LPGA-Tour, nämlich, da gab es ja das CME Group Tour Championship und einen Sieg von Lexi Thompson. Gleich mehr dazu bei nurgolf.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Kalt schneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf meinsportpodcast.de.
CME Group Tour Championship, unsere letzte Station heute bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und wir schauen auf den Sieg von Lexi Thompson. Minus 18 am Ende. Ihr Score, 4 Schläge gewinnt sie mit dem frühen Vorsprung vor Nelly Korda. Die hat minus 14. Brittany Lincecum und Se-Hyun Roo, die teilen sich den dritten Platz mit minus 13. Und für Lexi Thompson war es dann am Ende dieser Putt an der 18, der zwei saisonlange Dürre bzw. Probleme ja vielleicht erstmal ausgelöscht hat, auf jeden Fall die schlechten Gedanken erstmal vertrieben hat und sie am Ende doch sehr, sehr glücklich machte, wie sie im Interview mit der LPGA Tour sprach.
Yeah, it meant the world to me. Overall, it was just a very special week. I had my brother on the bag, and he kept me so relaxed just out on the golf course. And, you know, my game finally came together for those four rounds. I knew it was close. I was working on it so hard. And it's just been a long year. It's been very up and down. But to get the win here, it's a huge honor.
Wir haben Desiree am letzten Donnerstag schon über ihre Saison ein bisschen gesprochen, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Sendung könnt ihr euch gerne nochmal bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android anhören. Da haben wir über ihre schwere Zeit gesprochen, die Krankheit der Mutter, die Erfolglosigkeit in Anführungsstrichen, obwohl das bei ihr natürlich auch alles Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau ist, denn Top-10-Platzierung hatte sie ja auch immerhin 6 in dieser Saison, also so schlecht war es nicht, 18 Mal bei 20 Events den Cut geschafft, nur dieser Sieg, der wollte eben seit September 2017 nicht mehr fallen und sie hatte im letzten Jahr dann dieses Missgeschick am letzten Loch quasi bei diesem CME Group Tour Championship.
Ja, und das ist halt, also das war jetzt nicht nur einfach ein verlorenes Turnier, sondern das war für sie, glaube ich, viel, viel mehr. Also der verschobene Putt, der dann dazu führt, dass du eben nicht die Nummer 1 wirst und nicht das CME Globe gewinnst. Das ist halt, da hängt unglaublich viel mehr dran. Das ist halt ein Unterschied, ob das ein Turnier im Jahresablauf ist oder eben, ob es um genau diese ganzen Jahreswertungen dann auch noch geht. Und insofern, das hat sie, glaube ich, ja, also wahnsinnig mitgenommen. Das braucht man nicht viel Einfühlungsvermögen, um das so zu konstatieren. Und wenn man sich halt mal anguckt, dass Lexi Thompson trotz ihres nicht unbedingt hohen Alters seit Jahren ja schon auf der LPGA-Tour unterwegs ist und mit diesem Gewinn, der ja 2018 jetzt noch erfolgt ist, tatsächlich in jeder der letzten 6 Saisons einmal, mindestens einmal gewonnen hat. Das ist der längste Streak von allen aktiven Spielerinnen auf der LPGA-Tour, dann weißt du auch, dass sie natürlich jemand ist, mit dem normalerweise zu rechnen ist, die das Potenzial hat, normalerweise um eine Nummer 1 mitzuspielen. Und dass für sie natürlich das Jahr, was jetzt so war mit all den Tiefs, auch mit der Pause, die sie sich dann genommen hat, was ich aber übrigens total unterstütze. Ich finde es so bemerkenswert, dass eine Spielerin dann wirklich, würde ich fast gerne nochmal Olli Kahn zitieren, die Eier hat, die British Open auszulassen und noch was auszulassen, einfach um zu sagen, hey, ich bin jetzt gerade nicht gut drauf, ich werde so eh nicht erfolgreich sein, ich muss mich rausnehmen, ich mache eine Therapie oder whatever und ich versuche mich zu sortieren und dann komme ich wieder zurück. Das ist so absolut viel, viel, viel intelligenter, als immer nur weiterzumachen und sich so in so einen Burnout-Point dann reinzuspielen. Und insofern hat sich Lexi Thompson, finde ich, jetzt durch diesen letztmöglichen Sieg in der Saison auch letztendlich für solche Entscheidungen belohnt und auch dafür belohnt, dass sie an sich gearbeitet hat, dass sie eben Dinge, mentale Dinge bei sich jetzt nicht unter den Teppich gekehrt hat, sondern sich mit dem auseinandergesetzt hat. Und ja, das scheint jetzt schon dazu geführt zu haben, dass sie viel, viel klarer auftritt und entsprechend dann auch besser mit sich umgehen kann. Und so, wenn das dann wieder geregelt ist, so das Innenleben des Sportlers, dann kann natürlich auf einmal auch wieder das zutage treten, was sie sowieso ist, nämlich dass sie eine fantastische Golferin ist.
Und sie hat sich vor diesem Turnier ja auch von ihrem Caddy getrennt, hatte jetzt ihren Bruder Curtis Thompson an der Tasche. Der spielt ja auch selber Golf auf der Web.com-Tour. Aber das als Duo, das scheint gut zu harmonieren. Ich will jetzt nicht sagen, Web.com-Tour, LPGA-Tour, da kann der doch auch hauptamtlich die Tasche seiner Schwester tragen. Böse.
Sehr böse, verdient aber wahrscheinlich mehr. Also wenn sie jetzt so durchstartet, wie es theoretisch möglich ist, oder wieder durchstartet, da würde ich mich jetzt nicht einmischen wollen, sagen wir es mal so. Aber Fakt ist halt, wir haben schon so oft über diese Caddy-Spieler-Spielerinnen-Beziehung berichtet. Und in dem Fall war es wieder diese Wohlfühl-Sache. Also zum einen natürlich jemand, der selbst Spieler ist und sich auskennt. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie so, wie wenn ich die Tasche tragen würde. Und selbst ich kenne mich so ein ganz klein bisschen aus. Aber der weiß ja natürlich ganz genau, worum es geht, wenn er selber Turnierspieler ist. In dem Fall geht es wieder mal erneut, wie bei so vielen, um den Wohlfühlfaktor. Und gerade jetzt natürlich mit der Prädisposition, die Lexi Thompson hatte, dass du einfach jetzt Schwierigkeiten hat, das mit deinen Nerven und einfach so gar nicht auf deinem normalen Level bist. Ich glaube, in der Situation ist es noch viel wichtiger, dass da einfach jemand da ist, der Familie ist, der dir einfach nur ein gutes Gefühl gibt und der dich natürlich auch technisch unterstützen kann. Und dann kann so eine Runde auch funktionieren. Ich glaube, für Lexi Thompson, ich meine, es ist auch nicht so, dass es ein fremder Platz wäre. Sie kennt den ja gut. Sie hat auf dem Platz ja wirklich schon tolle Ergebnisse erreicht. Und entsprechend ist dann der Caddy in dieser Wahl, ich weiß nicht, ob sie dabei bleiben wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, weil der Bruder wird seine eigene Karriere da nicht für aufgeben. Aber für dieses Event jetzt war das auf jeden Fall eine sehr gute Wahl.
Und Wohlfühlfaktor, der Punkt, wie man so eine schwere Zeit natürlich übersteht. Zudem hat sie auch noch mal was bei den Kollegen der LPGA Tour gesagt.
What I've gone through in the last 2 years, it's been tough, but you just have to keep on fighting through everything, and it's possible to get through anything if you just have a positive attitude and just keep on fighting. And I showed that this week, and I'm just going to keep on fighting.
Weiterkämpfen, dann klappt es auch irgendwann wieder mit dem Sieg. Das also die Lehre, die wir nicht nur aus Lexi Thompson ziehen können, sondern auch aus dem, was Danny Willett und Charles Howell, der Dritte, in dieser Woche gemacht haben. Gab aber noch mehr zu berichten, natürlich vom CME Group Tour Championship, denn nicht nur Lexi Thompson ist eine Siegerin, Desiree Aria Yutanugan, die ist auch eine Siegerin und die ist vielleicht, wenn man so die Gesamtwertung in der Saison einfach nimmt, natürlich die größere Siegerin.
Ja, nicht nur vielleicht, sogar ganz bestimmt. Wir hatten ja heute schon von Francesco Molinari gehört, dass ein Turniersieg schön ist, aber das Gewinn einer Jahreswertung natürlich nochmal eine ganz andere Aussagekraft hat. Yutanugan hat das auch umgesetzt, aber eben nicht nur mit einer Jahreswertung. Sie hat alles abgeräumt, was es letztendlich zu holen gibt. Also sie hat Rolex Player of the Year, sie hat die Wear Trophy. Das ist etwas ungewöhnlich, das gibt es nur bei den Damen. Das ist die Trophy für den Lowest Scoring Average. Dafür gibt es übrigens auch Hall of Fame Punkte, wobei ich keine Zweifel dran habe, dass Yutanugan irgendwann mal auftauchen wird. Dann hat sie den Money Title gewonnen. Sie hat den Leaders Top 10 Title gewonnen. Sie hat den Rolex Annika Major Award gewonnen. Sie hat das Race to the CME Globe gewonnen, also diesen 1 Million Bonus, der da zur Debatte stand. Also weil ja Lexi Thompson, nur zum Verständnis, nur mit einem ganz, ganz großen Anführungszeichen das Turnier gewonnen hat, was auch schon hoch dotiert ist. Und aber die Jahreswertung letztendlich ist bei Yutanugan. Und sie ist natürlich Nummer 1 in den Rolex-Rankings. Sie hat 3 Turniersiege eingefahren, die meisten zusammen mit noch einer anderen Spielerin. Und sie hat natürlich den 2. Major-Sieg eingefahren bei den US Women's Open, also Aria Yutanugan, mit einer fantastischen Saison. Und es gibt das unglaublich unfassbar tolle Bild von ihr. Alle Trophies auf dem Rasen irgendwie, und das sind ja nun wahrlich viele, also alle so unterschiedliche Glasdinger und sonst irgendwelche halt so die Trophies, die es da halt so gibt, die ja normalerweise an auch mehrere verschiedene Damen verteilt werden. Und dann hat sie dahinter wie so ein Besen oder so ein Abzieher in Blau, wo drauf steht LPGA Sweep. Also sie hat tatsächlich alle Trophäen mit einem Besen weggewischt in diesem Jahr. Und das ist tatsächlich absolut bemerkenswert. Das ist eine wahnsinnige Konstanz. Wir haben ein ganz, ganz dichtes Topfeld bei den Damen. Also es ist jetzt nur durchaus nicht so, dass sie in keiner dieser Wertungen irgendwie keine Konkurrenz gehabt hätte, sondern sie hat sich da immer schon knapp durchgesetzt, aber sie hat es eben geschafft, sich durchzusetzen gegen Konkurrentinnen, die in unterschiedlichen Wertungen da ganz nah an ihr dran waren. Und sie hat ein tolles Jahr und eben auch so ein Redemption-Jahr nach ihrem auch Absturz nach dem Nummer 1 erreichen, was sie ja vor 2 Jahren hatte. Dann eine wirklich super mittelmäßige Saison und jetzt ist sie wieder da und besser als je zuvor. Und insofern Arya Jutanogan, also ich ziehe alle Hüte, die ich zu Hause habe, weil das in dieser Komplettheit alles abzuräumen, das ist super bemerkenswert.
Definitiv. Und da sind wir gespannt auf das nächste Jahr. Dann weiter große Challenges, die natürlich auf der LPGA-Tour dann auf die Golferinnen warten. Caroline Masson können wir noch nachliefern. Geteilte 37. beim CME Group Tour Championship geworden. Und Desiree, der Kampf um die Nummer 1 natürlich auch bei den Damen heiß umkämpft, bei den Herren aber auch in der Weltrangliste. Und das können wir zum Abschluss vielleicht nochmal kurz auf den Punkt bringen. Da ist er so umkämpft, dass er sogar, dass die Nummer 1 sogar dann wechselt, wenn gar keiner richtig spielt.
Ja, das ist halt die Sache mit diesen komplexen Berechnungssystemen. Es ist tatsächlich so, dass im Moment die Position Nummer 1 bei den Herren wöchentlich zwischen Brooks Koepka und Justin Rose hin und her wechselt. Und es ist ja nun gar nicht so, dass die zurzeit immer spielen. Es war jetzt so, dass Koepka tatsächlich in Japan ein Event gespielt hat und da hätte er geteilter Elfter werden müssen, praktisch die Weltranglistenposition 1 zu behalten. Und er ist halt leider 12. geworden. Also wirklich knapp. Und das heißt, Justin Rose ist wieder die Nummer 1. Da geht es jetzt also um einen Punkt in einem 10.000er-Punktesystem Unterschied. Und jetzt spielen die natürlich erstmal nicht. Und dann wird also tatsächlich nächste Woche Koepka wieder Nummer 1, weil es einen ganz kleinen Wechsel gibt in diesen, es sind immer so Berechnungsteile. Und dann werden die also praktisch kaum gespielt haben und trotzdem wechselt es hin und her. Rose wiederum hat aber dann eine Chance, weil er ja die Hero World Challenge quasi vor der Haustür bei sich auf den Bahamas spielt, dann wiederum ein bisschen Raum zu schaffen zwischen ihm und Brooks Koepka. Aber es ist tatsächlich so, also wenn du jetzt mal diese ganz kleinen Kommastellen wegnimmst oder die ganz kleinen Zahlenunterschiede wegnimmst, Koepka und Rose sind da quasi gleich auf. Also das ist absolut, also fast schon albern, dass das jede Woche hin und her wechselt, ist halt einfach mathematisch bedingt. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auch schon wieder drauf, wenn sich da mal einer ein bisschen absetzt und eine gute Phase hat, dass wir mal wenigstens 2 Wochen den gleichen da oben haben. Das wäre jetzt schon auch schön.
Und da sagt noch einer, es ist einsam an der Spitze. Also da auf jeden Fall nicht. Aber einsam, das führt uns dann doch noch mal zu einem ganz kurzen Exkurs, dann nochmal zurück zur European Tour, zu Ian Poulter. Für den war es auf der letzten Runde beim DP World Tour Championship dann doch recht einsam, aber das hat dem Spiel nicht unbedingt Abbruch getan. Weder in der Schnelligkeit noch im Output.
Nee, der Output war okay, hat eine 69 gespielt, eine -3 und war aber eben der erste Spieler, der auch noch alleine unterwegs war mit einem Zähler. Der dann am Sonntag raus musste, also praktisch der schlechteste im Klassement und hatte dann, also ist dann los wie die Feuerwehr. Man hat auch seinen ersten Abschlag dann irgendwo auf Social Media gesehen und er ist dann fast runtergejoggt von dem Abschlag. Dachte ich schon, oh, der hat's aber eilig heute. Und der hat also tatsächlich hinterher gesagt, I'm a quick player, I don't like slow play, so today was quite refreshing. Und er hat also diese 69, die er gespielt hat, in 142 Minuten gespielt. Das ist für eine Turnierrunde wirklich eine sehr, sehr stolze Zeit. Also da musst du schon quasi über den Platz rennen und er wollte sichtlich nach Hause, offensichtlich.
Ian Poulter ist fit und der Privatflieger, der wartet offensichtlich nicht oder nicht gerne, aber man kann es verstehen.
Oh, schöner Seitenhieb, aber ja.
Sei ihm gegönnt, auf jeden Fall. Sei ihm auch gegönnt, dann eben schnell zur Familie zurückzukommen und sich dann auch eine kleine Auszeit zu nehmen. Ihr wisst ja, wir haben es mehrfach gesagt, die Saison war sehr lang, aber sie ist natürlich noch nicht zu Ende. Auch in dieser Woche steht wieder einiges auf dem Programm. Die Weltmeisterschaft, der Teamwertung. In Australien haben wir schon drüber gesprochen. Die steht an, The Match steht an, das mit Spannung oder auch nicht Spannung erwartete Duell zwischen Phil Mickelson und Tiger Woods. Da gucken wir natürlich im Laufe der Woche auch nochmal drauf. Und im Laufe der Woche gibt es dann auch noch eine kleine Würdigung der European Tour Saison zusammen mit dem Kollegen Robin Bulitz von golfpost.de. Werden wir da auch nochmal drüber sprechen. Also ihr seht viel Golf dann auch noch in dieser Woche bei uns bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de und ihr kriegt alles als Podcast zum Download auf unserer Webseite, in unserem iTunes-Channel oder mit unserer App für iOS und Android und am besten ihr abonniert einfach den Golf-Feed, dann seid ihr ohnehin immer auf dem Laufenden, braucht aktiv gar nichts tun, kriegt alle neuen Inhalte ganz bequem auf euer Endgerät. Desiree und ich haben es auf jeden Fall gemacht, oder Desiree?
Na klar.
Selbstverständlich und wir hören uns in dieser Woche spätestens Donnerstag.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.